Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Mir ist klar geworden, wie irritierend die private Finanzierung unseres Einfamilienhauses in der Öffentlichkeit gewirkt hat. Das hätte ich vermeiden können und müssen. Ich hätte auch den Privatkredit dem Niedersächsischen Landtag damalig offenlegen sollen. Das war nicht geradlinig und das tut mir leid.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Bundespräsident Wulff hat in einer persönlichen Erklärung im Schloss Bellevue Stellung zu seinem umstrittenen Hauskredit genommen. Er bedauerte seinen Umgang damit, betonte aber, alle Auskünfte seien erteilt worden. Auch werde er sein Amt weiter ausüben. Wulff steht seit mehr als einer Woche wegen eines privaten Darlehens zu seiner Zeit als niedersächsischer Ministerpräsident in der Kritik.
Gespannte Erwartung im großen Saal von Schloss Bellevue. Die Einladung zum Statement war überraschend gekommen. Es stand die Frage im Raum, wird der Bundespräsident womöglich zurücktreten, so wie einst Horst Köhler. Doch Wulff machte eindeutig klar, er will im Amt bleiben.
Meine Damen und Herren, ich weiß um meine Verantwortung als Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. Ich werde das Amt auch in Zukunft gewissenhaft und mit ganzer Kraft ausfüllen. Denn wir stehen vor großen Aufgaben in unserem Land, in Europa und in der Welt. Und ich will und werde meinen Beitrag dazu leisten, die anstehenden Herausforderungen zu bewältigen.
Aber er räumte Fehler ein rund um den Kredit für sein Haus bei Hannover und seine Aussage im Landtag dazu. Betonte aber auch, dass er nie Amt und Privates vermischt habe.
Ich sehe ein, nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig. Ich sage aber auch deutlich, zu keinem Zeitpunkt habe ich in einem meiner öffentlichen Ämter jemandem einen unberechtigten Vorteil gewährt. Persönliche Freundschaften sind mir gerade auch menschlich wichtig. Sie haben aber meine Amtsführung nicht beeinflusst. Dafür stehe ich.
Die Bundeskanzlerin wollte die Erklärung nicht näher kommentieren. Die SPD begrüßte sie, denn die Öffentlichkeit habe darauf gewartet.
Und deshalb ist es auch richtig und gut, dass der Bundespräsident die Vorgänge bedauert. Gleichwohl ersetzt das keine Aufklärung in der Sache. Denn es gibt offene Fragen, es gibt rechtliche Fragen, die im Niedersächsischen Landtag geklärt werden müssen. Es geht um die Frage, ob Christian Wulff gegen Bestimmungen des niedersächsischen Ministergesetzes verstoßen hat.
Noch härter urteilen die Grünen in Hannover.
Ich finde insgesamt das Vorgehen nicht ausreichend souverän und die offenen Fragen nicht beantwortet.
Und eine weitere Neuigkeit lässt die Berichterstatter fragen. Christian Wulff trennte sich heute überraschend von seinem Pressesprecher. Eine Begründung dafür nannte er nicht.
Zu der persönlichen Erklärung Wulffs jetzt eine Einschätzung von Ulrich Deppendorf, live aus Berlin.
Am Ende war der Druck zu groß geworden, sich nach 10 Tagen Schweigen endlich zu äußern. Da der Bundespräsident in seiner Weihnachtsansprache nicht auf die Vorwürfe gegen ihn hinsichtlich des Hauskredites und der Urlaubsreisen eingehen wollte und konnte, blieb ihm keine andere Wahl mehr, als sich heute zu erklären. Sonst wäre seine Glaubwürdigkeit und das Ansehen des Amtes noch weiter beschädigt worden. Es war ein Bedauern, in der Sache selbst jedoch gab es keine neuen Auskünfte. Für die Opposition reicht das nicht aus, sie fordert noch mehr Aufklärung, das war zu erwarten. Christian Wulff hat heute einen Befreiungsschlag versucht. Die Regierungskoalitionen nahmen das mit verhaltener Erleichterung auf. Alle hoffen nun, dass es keine weiteren grenzwertigen Vorgänge mehr geben wird. Beiden, Regierung und Opposition, käme ein Rücktritt ungelegen. Für viele politische Beobachter in der Hauptstadt war das heute die Notbremse im letzten Moment eines Präsidenten auf Bewährung. Zurück nach Hamburg.
Den vollständigen Wortlaut der Erklärung Wulffs und weitere Informationen zum Thema finden Sie auf tagesschau.de. Wenige Tage nach dem Abzug der letzten US-Kampftruppen aus dem Irak ist die Hauptstadt Bagdad von einer schweren Anschlagsserie erschüttert worden. In verschiedenen Stadtteilen explodierten mehr als 10 Sprengsätze und töteten mindestens 57 Menschen. Die Anschläge kommen zu einem Zeitpunkt, da sich die innenpolitischen Spannungen im Irak verschärfen. Die gemeinsame Regierung aus Schiiten und Sunniten steht vor der Spaltung.
Bomben in Bagdad. Die Iraker hatten gehofft, dass diese schlimme Zeit vorbei sei. Das hatte bis gestern gegolten. Heute Morgen waren in mindestens 12 Stadtteilen der irakischen Hauptstadt Bomben explodiert. Selbstmordattentäter hatten zahllose Menschen in den Tod gerissen. Sie bringen nur ganz normale Menschen um. Warum machen Sie das? Die Regierung kann nicht für Sicherheit sorgen. Sie soll gehen. Zerstörte Wohnungen, Menschen, die nicht begreifen können, was da geschehen ist, nach einer Zeit relativer Sicherheit und Ruhe. Mein Baby lag in seinem Bettchen, als die Bomben explodierten und genau über ihm das Fensterglas zersplitterte. Mein Mann hatte es gerettet. Überall gibt es Sicherheit, nur bei uns nicht. Die Anschläge kommen eine halbe Woche nach dem Abzug der letzten amerikanischen Soldaten und scheinen zu bewahrheiten, was viele gefürchtet hatten, dass nämlich die irakischen Sicherheitskräfte nicht in der Lage sein werden, für Sicherheit im Land zu sorgen. Die Zweifel sind offensichtlich angebracht. Auf Verlangen der irakischen Regierung bleiben auch keine amerikanischen Ausbilder im Irak, auch wenn sie offensichtlich notwendig wären. Ob man die Anschläge auf die aktuellen Spannungen innerhalb der schiitisch dominierten Regierung zurückführen kann, ist zweifelhaft. Ministerpräsident Maliki hatte zwar gestern seinen sunnitischen Stellvertreter entlassen, ein anderer hoher sunnitischer Politiker wird von Polizei und Gericht gesucht. Doch solche großflächigen Anschläge lassen sich nicht innerhalb von Stunden vorbereiten. Zumal auch im sunnitischen Mosul heute mehrere Raketen einschlugen.
In Syrien sind die ersten Beobachter der Arabischen Liga eingetroffen, die die Umsetzung des Friedensplans überwachen sollen. Darin hat der Präsident Assad zugesagt, dass sich die Armee aus den Städten zurückzieht und Regimegegner aus den Gefängnissen freigelassen werden. Das sollen vom Jahreswechsel an mehr als 100 Beobachter kontrollieren. Ihre Mission wird seit heute von 12 Diplomaten und Experten vorbereitet. Die Türkei hat ihre Beziehungen zu Frankreich weitgehend auf Eis gelegt. Sie reagierte damit auf einen Gesetzentwurf, den die Nationalversammlung in Paris heute gebilligt hat. Er stellt das Leugnen von Völkermord unter Strafe. Darunter fällt in Frankreich auch die Vertreibung der Armenier aus dem Osmanischen Reich im Ersten Weltkrieg. Die Türkei sieht darin aber keinen Völkermord, sondern eine Kriegshandlung.
Lautstark protestierten heute mehrere tausend Türken und türkischstämmige Franzosen vor der Nationalversammlung in Paris gegen das neue Genozidgesetz. Es sieht Haftstrafen und Geldbußen bis zu 45.000 Euro für diejenigen vor, die den Völkermord an den Armeniern leugnen. Die Parlamentarier ließen sich von Protesten nicht beeindrucken. In allen Fraktionen gab es eine Mehrheit für das Gesetz. Dass die türkische Regierung den Völkermord an den Armeniern immer noch leugnet, für den konservativen Abgeordneten Patrick Devidjian, selbst armenischer Herkunft, ein Skandal. Wir dürfen es einem Staat nicht erlauben, einfach seine Propagandaversion der Geschichte zu verbreiten. Die massenhafte Vertreibung und Ermordung von Armeniern geschah während des Ersten Weltkriegs, noch zu Zeiten des Osmanischen Reichs, dem Vorläufer der Türkei. Dabei sind zwischen 1915 und 1917 nach armenischen Schätzungen mehr als 1,5 Millionen Menschen getötet worden. Der türkische Regierungschef Erdogan reagierte heute scharf auf das französische Gesetz. Er rief den türkischen Botschafter aus Paris zurück und kündigte an, die Türkei werde die wirtschaftliche und militärische Zusammenarbeit mit Frankreich aussetzen. In Frankreich muss das Genozidgesetz noch den Senat, die zweite Parlamentskammer, passieren.
Präsident Sarkozy unterstützt das umstrittene Gesetz. Kritiker glauben, dass er dabei vor allem die 500.000 Franzosen armenischer Herkunft als Wähler im Blick hat. Die Eiszeit mit der Türkei nimmt er dabei in Kauf, in der Hoffnung, dass sich die Emotionen dort bald wieder beruhigen.
Immer mehr Südeuropäer sehen offenbar wegen der Schuldenkrise in ihren Ländern keine berufliche Perspektive mehr und suchen Arbeit in Deutschland. Die Zahl der Zuwanderer aus Griechenland, Spanien und Italien habe im ersten Halbjahr deutlich zugenommen, teilte das Statistische Bundesamt mit. Die Wirtschaft dringt seit längerem wegen des Fachkräftemangels auf die Anwerbung ausländischer Bewerber.
Alvaro León sieht seine Zukunft in Deutschland. Die Krise in seiner Heimat Spanien hat ihn hierher getrieben. Nun arbeitet er als Programmierer für einen Fahrrad-Internet-Shop in Esslingen. Endlich ein ordentlich bezahlter Job, sagt er. In Spanien verdiente León gerade mal 1.000 Euro pro Monat, obwohl er studiert hat. Ich will gerne so lange wie möglich hierbleiben, denn ich bin wirklich sehr zufrieden. Die Leute sind einfach sehr freundlich. Es ist ganz anders als gerade bei uns in Spanien. Es ist eine gute Gelegenheit, sich hier ein Leben aufzubauen. Seit 8 Wochen arbeitet Alvaro León nun in Esslingen. Der Spanier, einer von immer mehr Ausländern, die in Deutschland ihr Glück versuchen. Im ersten Halbjahr 2011 sind 435.000 Menschen nach Deutschland gezogen. 19% mehr als im ersten Halbjahr des Vorjahres. Besonders auffällig, es kamen viel mehr Griechen und Spanier als im Vorjahreszeitraum. Menschen aus den Ländern also, die von der Schulden- und Finanzkrise besonders stark betroffen sind. Der Zustrom bei den Griechen +84%, bei den Spaniern +49%. Die Reaktionen heute positiv.
Wir brauchen dringend gut qualifizierte Arbeitskräfte. Und Menschen aus Spanien und Griechenland sind besonders leicht zu integrieren, jedenfalls mit wesentlich weniger Problemen als aus völlig anderen Kulturkreisen der Welt.
Und auch Alvaro Leons Chef freut's, denn qualifizierte Fachkräfte wie er seien auf dem heimischen Markt oft schwer zu bekommen.
Die russische Führung geht nach den jüngsten Protesten erstmals auf die Regierungskritiker zu. Präsident Medvedev stellt in seiner Rede an die Nation grundlegende politische Reformen in Aussicht. Unter anderem kündigt er an, die Gouverneurswahlen wieder einzuführen, die sein Vorgänger Putin vor 7 Jahren abgeschafft hatte. Die Direktwahl zählt zu den Kernforderungen der demokratischen Kräfte in Russland. Außerdem versprach Medvedev Erleichterungen bei der Gründung von Parteien. Die Pläne seien mit Regierungschef Putin abgesprochen.
In Madrid ist die neue Regierung von Ministerpräsident Rajoy vereidigt worden. Die Juristin Soraya Sáenz de Santa María wird alleinige Vize-Regierungschefin. Bisher gab es 3 Stellvertreter des Ministerpräsidenten. Der frühere Banker Luis de Guindos soll als Wirtschaftsminister Spanien aus der Finanzkrise führen. Der 51-Jährige gehört nicht der konservativen Volkspartei von Rajoy an. Dieser hat sein Kabinett auf 13 Minister reduziert und ein umfassendes Sparprogramm angekündigt.
Belgiens Gewerkschaften haben heute mit massiven Streiks auf die Sparpolitik der neuen Regierung reagiert. Der eintägige Ausstand legte den nationalen Zugverkehr weitgehend lahm, beeinträchtigte aber auch internationale Verbindungen. Der Streik richtet sich vor allem gegen den Plan der Regierung, die RuPo, die Altersgrenze für die Frühpensionierung anzuheben. Die belgische Regierung will mit Milliardeneinsparungen die hohe Staatsverschuldung zurückfahren.
Bahnhof Brüssel-Midi, heute ein Ort ungewohnter Stille. 2 Tage vor Weihnachten liegt hier wie in ganz Belgien der Bahnverkehr lahm. Am Morgen hoffen die, die nicht aufs Reisen verzichten können oder wollen, dass sie anders weiterkommen. Ich hoffe, ein Bus kommt, sonst werde ich hier wohl bis Weihnachten bleiben müssen. Nein, ich werde mir ein Taxi teilen, denke ich. Dieser Streik ist echt ärgerlich. Straßenbahnen, Schulen und Krankenhäuser sind vom 24-Stunden-Streik im öffentlichen Dienst betroffen. In Brüssel blockieren die Gewerkschaften am Vormittag zusätzlich wichtige Straßen in die Stadt hinein. Ich finde die Streiks schon okay, aber ändern wird das nichts. Das sehen die Gewerkschaften anders. Sie protestieren gegen die Sparpläne der neuen belgischen Regierung, fühlen sich übergangen. Die Regierung will unter anderem das Alter für Frühpensionierung anheben von 60 auf 62 Jahre. Die Leute haben Angst um ihre Zukunft, haben Angst, alt zu werden und dann nicht genügend Geld zu haben, sagt dieser Gewerkschaftssekretär. Der Streik sei notwendig, meint er, da die Regierung einfach nicht hören wolle. Er verstehe diese Ängste ja, antwortete am Abend im Parlament Regierungschef Di Rupo. Aber die Veränderungen bei den Renten seien einfach notwendig.
Die Gewerkschaften drohen bereits mit weiteren Streiks. Die neue belgische Regierung bekommt aber auch Druck von anderer Seite. Regierungschef Di Rupo muss die Finanzmärkte und die Europäische Kommission überzeugen, dass er mit seinem Sparkurs die massiven Schulden abbauen kann. Viel Spielraum, auf die Gewerkschaften zuzugehen, bleibt da nicht.
Menschen mit geringem Einkommen können sich künftig leichter von den Rundfunkgebühren befreien lassen. Wie das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschied, muss das Existenzminimum gewahrt bleiben. Liegt das verfügbare Einkommen nur knapp darüber, darf es nicht durch die Rundfunkgebühr unter den Hartz-IV-Regelsatz gedrückt werden. Betroffene können sich nach dem Beschluss des Gerichts von der Gebühr befreien lassen oder sie zumindest reduzieren. Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat seinen neuen Cheftrainer vorgestellt. Es ist Michael Skibbe. Vor einem Jahr war er noch bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag. Danach wechselte er zum türkischen Erstligisten Eskişehirspor. Jetzt tritt Skibbe bei Hertha die Nachfolge von Markus Babbel an, der am Sonntag nach einem Streit mit der Vereinsführung beurlaubt worden war. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 23. Dezember.
Milde, wolkenreiche Luft strömt zu uns, in der es bis ins höhere Bergland taut. Gleichzeitig regnet es morgen nur wenig. Erst in der Nacht zu Samstag bringt eine Kaltfront wieder mehr Regen. An den Alpen regnet es in der Nacht noch für längere Zeit. Die Schneefallgrenze steigt auf über 1000 Meter an. Sonst fällt hier und da Regen oder Sprühregen. Am Tag überwiegen die Wolken, die Sonne zeigt sich, wenn, dann am häufigsten im Süden. Ab und an fällt etwas Sprühregen, am späten Abend fängt es an der Nordsee und im äußersten Westen an zu regnen. Der Wind wird schwach bis mäßig, im Norden auch frisch, an der Nordsee am Nachmittag stürmische Böen. Heute Nacht 1 Grad ganz im Osten und 9 Grad an der Ems. Am Tag 3 Grad im Bayerischen Wald und 11 Grad am Niederrhein. In der Nacht zu Samstag Regen, der sich am Tag Richtung Südosten zurückzieht. Oberhalb von 500 Metern schneit es. Am ersten Weihnachtsfeiertag im Südwesten freundliche Abschnitte. Sonst regnet es gebietsweise etwas, im Bergland auch Schnee. Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist es meist trocken und zum Teil freundlich.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen mit Karin Mioska heute um 23.15 Uhr. Darin nach der Entschuldigungsrede Christian Wulff und die Frage der Glaubwürdigkeit und nach dem US-Truppenabzug der Krieg zwischen den Religionen im Irak.